Endlich mal eine richtig gute Star Trek-Episode, liebe Leute. Oder Jens? Oder wirst du uns mit deinem weltenzerfressenden Hass wieder alles kaputt machen?
Ja, ich weiß nicht, mein lieber Freund. Du meinst der Star Trek-Wutbürger oder was? Also nur weil nach Riementellern kein Teamfraß, ja, endlich mal eine Roulade mit Gürkchen. Da lege ich Wert drauf, mit Gürkchen serviert wurde, ja. Ist das noch lange kein kulinarischer Goldstandard? Aber keine Sorge, ich komme heute nicht als Abrissbirne und sollte sich in der Episode wirklich gute Star Trek wiederfinden, dann werde ich das selbstverständlich anerkennen. Und das inklusive meiner ganzen Nörgeleien, das hört ihr alles nach dem Intro.
Ja, und Abrissbirne, den Job hat ja schon deine Mutter, ne?
So.
And now. The final form of power. This is the Sci-Fi News Video Review with your hosts, Daniel and Jens.
Wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Morgen, wunderschöne gute Nacht, ihr Süßen da draußen. Wir sind schon weit fortgeschritten, nicht nur im Alter, sondern auch in der vierten Staffel Star Trek Strange New Worlds. Die Episode diese Woche heißt Orders of Magnitude. Auf Deutsch so ein bisschen Befehle mit Tragweite. Ja. Ui. Da gibt's also was zu entscheiden und wir entscheiden natürlich wie jede Woche über gut oder über schlecht. Es geht natürlich um die 8. Episode der 4. Staffel. Jens, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich natürlich immer mit dir dieses illustre Format aufzuzeichnen.
Und zum Schluss reibst du mich damit mit Rouladen ein?
Ja, natürlich. Den übrig gebliebenen Senf.
Der brennt auch so schön.
Aber mein lieber Daniel, du hast mir ja voller Vorfreude von dieser Episode berichtet. Du warst ja voller Euphorie am Wochenende. Sprachnachricht über Sprachnachricht kam rein und ich denke mir so, komm, was willst du von mir? Und jetzt bin ich gespannt, was du uns hier alles so berichtest. Denn du hast ja, und das kann ja das Publikum wissen, die Dispo geschrieben.
Ich war heute im Wäschekeller, habe ich auch ein bisschen was getippt.
So. Hast du da auch neue Formen der Kommunikation entdeckt, oder?
Ja, gegen Geld nämlich.
Okay.
So, ich habe zu dir tatsächlich so gehypte Sprachnachrichten. Ey, boah, ist unfassbar. Und ich habe dir aber auch gleichzeitig gesagt, ich bin zweimal beim Angucken eingepennt und ich muss es nochmal gucken. Das habe ich dir auch geschickt, ne?
Das stimmt. Das stimmt.
Nicht hier flunkern, mein Lieber. Und ich bleibe aber gleich bei dem, was ich zum Einstieg schon gesagt habe. Eine richtig sehenswerte Star Trek-Episode, keine Genre-Ausflüge in das Horror- oder Schwachfug-Genre, so wie in den letzten Wochen, sondern nein, ganz im Gegenteil. Es ist jetzt, glaube ich, wirklich mal eine Star Trek-Episode. Und die schauen wir uns gemeinsam an. Und hier sind wir schon. Und als allererstes, wir haben heute gesagt, wir machen einmal eine Gliederung. So wie früher in der Hauptschule, wo wir gesagt haben, Aufsatz schreiben. So. Und Punkt 1 ist heute Konstruktion, Ausgangslage und wie entsteht das Ganze? Weil Captain Kirk ist zufällig mal wieder auf der Enterprise. Das kann er sich nämlich aussuchen, weil feste Anstellungsverträge auf seiner Farragut, ach, was soll's, die brauchen ihn nicht.
Der hat halt viele Homeoffice-Tage noch, ne?
Na klar, da fliegt er einfach mal zu M'Benga und sagt, komm hier, gib mir mal das neue Hypospray. In Wirklichkeit ist er aber auch so ein bisschen spitz auf Lahn. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen, ne?
Ja, spitz weiß ich nicht, aber es gab ja da immer noch diese Geschichte aus Episode 2 war es ja, glaube ich, aus dieser Horror-Episode, wo La'an ja ihn mit dem Messer so ein bisschen bearbeitet hat. Und da gibt's ja noch sehr viel Unausgesprochenes und die beiden haben sich ja seitdem, glaube ich, nicht wieder gesehen. Und deswegen muss Kirk hier natürlich an Bord der Enterprise, aber ich gebe dir schon recht. Das ist vielleicht auch gar kein Problem dieser Episode, sondern grundsätzlich dieser Serie. Du hast mir irgendwann mal gesagt, ja Mensch, das mit Kirk, das können wir einfach so gut lösen. Dann ist er halt mal irgendwie als temporär versetzt auf die Enterprise oder irgendwie so.
Austauschoffizier.
Aber so kann man irgendwie kommen und gehen und man verfügt auch über unendlich Ressourcen in der Sternenflotte. Also Shuttles kann sich jeder dort nehmen, weil er ist ja kein Captain oder Admiral oder irgendwie sowas, sondern er ist ja irgendwie ein Lieutenant Commander. Von daher, ja, kein Problem. Diese Episode würde ich finden, es gehört angesprochen. Aber ist für mich jetzt erstmal nichts, wo ich sage, das muss ich aber irgendwie in die Wertung mit einfließen lassen.
Nee, und natürlich ist es auch so, Pike muss weg. Der muss weg. Ja, Una weg. Uhura weg.
Weg.
Alle weg. Auch hier die vulkanische Azubine. Ich habe ihren Namen gar nicht erst gelernt. Weg. So, ja. Die sind auf einem Planeten, da haben sie ein sehr, sehr leises Notrufsignal gehört. Weil es leise war, ist es auch nicht so wichtig. Deswegen braucht man sich da auch irgendwie nicht beeilen. Das fand ich sehr merkwürdig. Auf jeden Fall ist quasi die ganze Führungsriege natürlich nicht an Schiff. Und dann kommt das, was du ja auch aus dem Business kennst. Mhm. Dann sitzt der Vorstandsvorsitzende im Taxi. Hallo,
ja, hallo.
Ich bin mal für einen Besuch hier. Ne? Admiral Rieger ist nämlich hier und Admiral Rieger, den kennt man. Und die ganze Crew ist gehypt. Und schon an diesem Augenblick in der Episode ist klar, oho, das ist nicht nur mal ein Admiral, der einen Befehl gibt, sondern das ist ein Admiral, der so ein bisschen mehr machen wird in dieser Episode. Und natürlich kennt man sich, natürlich kennt er auch Kirks Vater, George Kirk. Und natürlich kennt er auch Dr. M'Benga, dieser Admiral. Und alle sind heiß auf den Admiral, weil er ist nämlich eins, er ist Kriegsheld. Er hat in irgendeiner Schlacht 3 klingonische Kreuzer oder irgendwas.
Vier sogar. D7-Kreuzer. Ganz alleine besiegt.
Ja? Boah, unglaublich.
Klingt ein bisschen nach Wrestling, wenn ich ehrlich bin, oder?
Stimmt. Ja, und natürlich, dass jetzt Kirk dann ausgerechnet heute zufällig der ranghöchste Offizier auf der Enterprise ist, das riecht natürlich massiv nach Drehbuch. Aber immerhin schafft man es dann im Verlauf der Episode daraus auch noch etwas zu machen. Mhm. Und vielleicht noch zum Setup der Episode. Planetenkulisse, schöne Kristalle drin, fand ich durchaus hübsch. Das war durchaus angenehm.
Ich muss noch einen Punkt machen, wenn wir hier so bei Setting sind und allem, was die Episode so ausmacht. Diese klassische Star Trek-Filmmusik, also ob das jetzt Star Trek 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so, sei mal dahingestellt. Aber dieser Stil, der hat mir sehr gut gefallen, diese Episode, muss ich sagen. Also das hat mich abgeholt.
Ja, musikalisch muss ich auch sagen, war ich beeindruckt. Ich habe es mir auch nochmal am Big Screen angeguckt mit Soundanlage und alles. Da war schon ordentlich auch im Hintergrund geboten. Das muss man.
War deine Mutter wieder Leinwand, oder?
Ja, die hatte gerade frei und im Kino ist keine Sneak gewesen und dann.
IMAX, ne?
Ja, klar, drehst du sie. Naja, gut. Und jetzt haben wir natürlich etabliert, Captain Kirk muss unbedingt, also auf die Enterprise, muss unbedingt auch in irgendeine Kommandorolle rein. Mhm. Da ist sehr viel Drehbuchmechanik drin. Mhm. Aber jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Figur. Dem Vater, dem Übervater der künstlichen Intelligenz, hier im Bild, dem Vater von Skynet, Miles Dyson aus Terminator 2, spielt in dieser Episode die Hauptrolle.
Fantastisch, oder?
Ganz fantastisch.
Habe ich tatsächlich auch nicht sofort erkannt, aber dann später. Wenn wir vielleicht mal auf die Gastrolle des Admirals zu sprechen kommen.
Ja, natürlich nicht gespielt von Miles Dyson, das ist die Rolle aus Terminator, der Schauspieler heißt Joe Morton.
So sieht's aus.
So am Rande.
So sieht's aus. Wenn wir vielleicht mal auf diese Rolle hier zurückkommen, ich muss sagen, eine fantastische Gastrolle. Sehr ausdrucksstark gespielt, das Ganze. Das hat mir sehr gut gefallen. Glaubwürdig von Sekunde 1 an, und zwar, ich möchte dir das erklären, Daniel.
Bitte?
Er kommt ja an Bord, Admiral Rieger kommt, und ich habe ja unter ihm auch schon gedient, also alle sind ja so ein bisschen gehypt, und Admiral Rieger macht etwas, was man aus dem Business kennt. Er wendet einen Trick an, um die Crew auf seine Seite zu bekommen.
Ja.
Er ist sich seiner Rolle bewusst zu jeder Zeit, also er weiß genau, welche Strahlkraft er hat. Er betreibt auch gar kein Understatement oder so, das überhaupt nicht, aber er kennt die Leute. Das macht unheimlich viel aus. Er kennt die Leute, er kennt teilweise ihre Biografie, er kennt ihre Stärken und Schwächen und zieht sie so sofort in einen Bann. Und das ist ja total glaubwürdig, so eine Lieutenant Ortegas am Steuer. Ja, Mensch, hier Admiral Rieger, und der kennt, weiß sogar, was ich gemacht habe und so. Und das ist ja auch etwas, ja, was man aus dem Business kennt.
Sie fliegt genau. Ja das Schiff.
Genau. Also das ist ja auch etwas, was man aus dem Business kennt. Also gute Führungspersönlichkeiten kennen die Leute, mit denen sie sprechen, und auch kennen vielleicht auch überraschende Details. Und das ist sehr gut inszeniert, so wie die Rolle des Admirals hier absolut glaubwürdig für mich rüberkommt.
Und eine weitere Sache macht die Episode inszenierungstechnisch, die auch handwerklich sehr, sehr früh, sehr, sehr offensichtlich ist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. In jeder Einstellung für Admiral Rieger wählt man einen tiefen Kamerawinkel mit einer sehr autoritären Präsenz. Man markiert den Admiral ganz früh, also auch schon visuell, als bedrohlich. Für mich zu früh. Ich habe die Episode gesehen und mir war quasi schon nach 10 Minuten klar, wie der Hase laufen wird. Das fand ich ein bisschen zu viel des Ganzen. Also hier Miles Dyson, wirklich eine hervorragende schauspielerische Leistung. Ganz knapp am Overacting. Natürlich heißt er Morton und nicht Dyson, aber wie dem auch sei. Aber es ist für mich zu offensichtlich gewesen. Denn das Herzstück der Episode ist ja der Admiral, und das Herzstück ist ja auch seine Glaubwürdigkeit. Und es gibt da dieses angesprochene Wardan-Massaker. 5 Millionen Tote durch ein einziges getarntes Schiff. Du schaust zu betreten?
Ja, das ist mir tatsächlich auch ein Stück weit drüber. Du hast gerade von Overacting gesprochen. Sicherlich nichts, wofür der Schauspieler etwas kann, sondern das waren bestimmt dann die Regieanweisungen. Hat mich ein Stück weit an Avery Brooks erinnert, der ja auch dieses Stilmittel sehr gekonnt eingesetzt hat. Du hast eben gesagt, du wusstest nach 10 Minuten, wie der Hase läuft. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, oh, der Admiral irgendwie ist im Shuttle, wusste ich. Hier wird irgendwie was mit dem Admiral passieren im Sinne von, Kommandostruktur, Pike etc. sind nicht an Bord. Und das ist auch ein Problem von Star Trek. Das lasse ich gar nicht Strange New Worlds oder New Trek oder irgendwem auch immer an. Das ist grundsätzlich ein Problem, das sich durch alle Serien zieht, dass Admirals, du magst dieses Wort nicht, oft als Badmiral dargestellt werden, die immer irgendwie wahnsinnig sind, die immer irgendwie irgendwelche Komplexe haben. Und deswegen war mir von Anfang an klar, dass das auf irgend so etwas hinausläuft. Da brauchte ich gar nicht diese Inszenierung, die du nach 10 Minuten irgendwie für dich wahrgenommen hast. Das war leider ein bisschen vorhersehbar, muss ich sagen.
Du bist also wieder voller Vorurteile einem armen, unschuldigen Admiral gegenüber in dieses Video reingegangen. Das ist von dir eine Charaktertendenz, du Schwein. Wärst du da nämlich mal auf objektiv herangegangen, dann wäre dir das vielleicht an den audiovisuellen Cues aufgefallen. Aber nein, der schwarze Admiral kommt aufs Schiff und Jens Großjohann sagt, Verräter.
So. Mein Schubladendenken, das ist einfach Gold wert.
Das kennt man einfach. Ich mach das mehr daran fest, Wardan-Massaker, 5 Millionen Tote, ein einziges Schiff, das verursacht hat. Das ist eine Schwäche erzählerisch. Man kriegt das alles nur gesagt und nicht gezeigt. Man hätte vielleicht mal eine Rückblende machen können. Dann auch dieses abstruse Setup. Er hat da seine Adjutantin dabei. Es wird da überhaupt nicht hinterfragt du hast das vorhin Strahlkraft genannt. Ich fand aber auch, dass gerade dadurch, dass die anderen Crewmitglieder also ihm dann so hörig waren, sie auch eigene Kompetenz eingebüßt haben. Das hat diese Crew kleiner gemacht.
Das ist so, ja, definitiv.
Das fand ich schade, weil er erzählt da diese Geschichte aus dem Paulanergarten. Ja, ich verfolge jetzt hier schon irgendwie diese Spur seit langer Zeit und jetzt zufällig, und dann habe ich mir das Shuttle genommen und bin da mal hergekommen. Also das war schon sehr dünn. Das war wirklich sehr, sehr dünn. Und dann hat man dazu kombiniert immer diese sehr, sehr präsente Kameraperspektive von unten, wie bei Andrew the Giant bei der WWE, um ihn bedrohlich wirken zu lassen. Und dann gibt's keinen Beweis im späteren Verlauf der Folge. Also die Prämisse ist ja dann, wir haben das getarnte Schiff verfolgt, es ist da gelandet und das konnte da einfach landen, und rein daraus schließen wir dann, man macht da mit den Bewohnern gemeinsame Sache, und die 5000 Leute, ja, die sind egal, die müssen vernichtet werden. Der Einzige, der da so ein bisschen Kontra gibt, ist ja Spock, der dann noch so ein verdecktes Außenteam vorschlägt. Und daraufhin kommt ja unmittelbar, das ist ja schon relativ früh in der Episode, dieser Befehl, Befehl 24, Order 24, wir vernichten jetzt die gesamte Oberfläche. Und genau da, da wird's dann, also da wurde es für mich dann sehr, sehr dünn. Der Admiral rechtfertigt sich ja dann ja noch mit vielen Worten. Er sagt natürlich 5 Millionen Tote, klar, das ist eine Tragödie und so weiter. Jetzt muss aber doch auch der Crew klar sein, 5 Millionen Tote in der Vergangenheit sind doch kein Blankoscheck. Also mal 5000 Unbekannte in der Gegenwart umzubringen. Und das nennt die Episode dann die Mathematik des Kommandos. Aber in dieser Mathematik fehlt halt auch irgendwie die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und da liefert mir das Drehbuch zu wenig an der Stelle. Weil wenn ich ein echtes moralisches Dilemma erzählen will, dann muss ich diesem Admiral Rieger wirklich richtig gute Argumente und auch den Beweis geben, den er mitbringt. Und er bringt ihn nicht mit. Und stattdessen gibt ihm die Folge, ja, so ein emotional zwar verständliches, oberflächlich ganz verständliches Ding, aber sachlich ist das total löchrig. Das müsste eigentlich sofort durchschaut werden.
Ja, ich fand es dann auch ein bisschen klischeehaft, dass man natürlich diese persönliche Motivation in den Vordergrund stellt. Ja, seine Familie war unter diesen 5 Millionen. Ich muss auch sagen, die Magie der kleinen Zahlen, also ich finde es auch ein bisschen dolle. Das Schiff hat 5 Millionen Kolonisten irgendwie ermordet. Ich dachte irgendwie, die Klingonen und die Föderation haben da irgendwie so ein Friedensabkommen, weil es ist ja irgendwie allen klar, dass es die Klingonen sind. Also ich verstehe das gar nicht. Man ist ja nicht mehr im Krieg. Man hat irgendwie Frieden geschlossen. Es gibt irgendwie klare Grenzen. Es gibt eine neutrale Zone. Aber die Klingonen fliegen halt munter mit einem getarnten Schiff durch die Gegend und bringen halt Leute um. Und dieses 5 Millionen war für mich total drüber, irgendwie gerade nach diesen spaßigen Episoden, irgendwie, die wir jetzt so gesehen haben, sind mal 5 Millionen Tote, okay. Und auch das Thema, ja, Mensch, auf dem Planeten sind 5000. Und das ist für mich auch etwas, wo ich sage, damit dieses, ich sag mal, Star Trek Insurrection-Ding für mich so ein bisschen wirkt, ja. Also ja. Wann wird aus Recht Unrecht, ja, ist das Kalkül oder ist das irgendwie strategisch relevant? Diese Frage hätte sich viel besser irgendwie stellen lassen, wenn wir, ich sag mal, vielleicht von 122 irgendwie Lebensformen gesprochen hätten oder sowas, ja. Und so ist das für mich einfach irgendwie unnötig schlecht geschrieben.
Ja, also einerseits genau das, was du gesagt hättest, da wäre quasi weniger Opfer Highscore besser gewesen. Ja. Und auf der anderen Seite, warum ist es denn bei Star Trek Insurrection, warum hat es denn da so hervorragend funktioniert? Weil ja da so ein riesiger Vorteil zum Greifen nahe ist für diesen Zuschauer. Und hier sprechen wir immer nur von einer unbekannten Gefahr und nicht von einer wahrnehmbaren Benefit. Das ist ja genau andersrum. In Insurrection, da sagt man, wir machen das zum Wohle von allen und wir können das hier live sehen. Die Crew altert im Verlauf des Films rückwärts, wird immer jünger und es geht ihnen besser. Da ist der Beweis erbracht. Aber hier wird es einfach nur erstmal als Statement gesetzt. Und ich sag das jetzt, obwohl ich diese Episode durchaus schätze. Es hätte aber eben noch eine bessere Episode werden können. Das eigentliche Problem für mich, und du hast vorhin schon gesagt, der Daniel, der mag das nicht, das war Badmiral, ja. Warum muss der Admiral dann immer schlecht sein? Das ist nämlich das eigentliche Problem der Folge. Die macht aus diesem Admiral eigentlich nur so einen Badmiral-Plot. Rieger wäre viel interessanter gewesen, wenn er vollkommen gesund gewesen wäre, professionell, rational und moralisch integer. Auch so. Weil dann wäre er trotzdem, trotz dieser Rationalität, zu dieser grausigen Entscheidung gekommen. Das wäre noch viel stärker gewesen, so wie es eben Admiral Doughty in Insurrection tut. Der kommt ja rational zu diesem Ergebnis. Und das Drehbuch hier in Orders of Magnitude ist immer gegen den Admiral. Ja, Familie beim Massaker verloren, Trauma aus dem Krieg, das sind alles Ausreden. Dann hat er auch noch den Ruhm von George Kirk gestohlen am Ende. Ihn dann später sabotiert. Ganz obsessive Fixierung, der Mann ist krank. Ja. Dann hat man ihn zum Schluss noch durch Medikamentenvergabe zum paranoiden Irren gemacht. Und wenn ich dann aber über die Mathematik des Kommandos sprechen will, so wie es die Episode will, dann brauche ich keinen. Ja, dann brauche ich keinen verrückten Admiral.
Ja, genau. Systemar. Das ist das.
Ich brauche einen vernünftigen Admiral, weil du weißt ja, ohne Handtasche keine Competition. Und du brauchst jemanden, der ein gutes Argument führen kann, weil nur wenn er ein gutes Argument führen kann, dann wertet das die Figuren um ihn herum, einen Spock, einen Kirk, einen Scotty, eine Dingens, dann wertet die das auf. Und was macht jetzt dieses Drehbuch? Ja, pass auf, das nimmt hier genau das hier, diesen Eigenurin, und legt immer mehr Gewicht auf den Admiral, bis die Waage quasi einfach von alleine umkippt. Und dann ist das auch kein Dilemma mehr.
Nee, da habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Das ist eine dramaturgische und auch eine Schwäche des Drehbuchs. Kommen wir vielleicht jetzt mal, du hast schon viele Dinge jetzt ein bisschen vorweggenommen, was den Admiral angeht, kommen wir vielleicht jetzt zu dieser ganzen Szenerie Kirk gegen den Admiral, und da möchte ich gerne einsteigen. Es gibt ja diese erste Begegnung im Konferenzraum, sage ich mal, ja. Wer ist denn hier der ranghöchste Offizier? Und dann gibt es ja später dieses Einzelgespräch zwischen Kirk und dem Admiral. Und es ist ja auffällig, dass der Admiral, getrieben natürlich, wie wir am Ende erfahren, dadurch durch den Namen Kirk, irgendwie ein Trigger bei ihm, dass er zu Kirk so etwas Unfassbares sagt, muss ich sagen, wie, ja, du kommst ja zum Glück gar nicht nach deinem Vater, du wirst ja wohl ein paar Eier haben in der Hose. Und da hat man schon gemerkt irgendwie, mit den anderen Crewmitgliedern geht er irgendwie anders um als mit Kirk, aber er verpackt es dann irgendwie so in einer Art, ja, wir beide werden das jetzt hier schon schaukeln, das Kind. Und es kommt ja dann auch zu den Szenen auf der Brücke, und Kirk wird ja immer skeptischer, was die Motivation des Admirals, was sie ausmacht, und stellt ja dann das zum ersten Mal auch Dinge in Frage. Und da muss ich sagen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wie der Admiral da reagiert hat, nämlich immer, wir monieren ja immer, Mensch, das ist doch irgendwie auch eine Militärorganisation, da gibt es auch Hierarchie, und wenn jetzt der Admiral, der im Captain's Chair sitzt, jetzt mal Befehle gibt, dann müssen die auch mal befolgt werden, ohne dass man jetzt immer sofort hier Einspruch erhebt. Das spitzt sich ganz gut zu, muss ich sagen. Das ist gut gemacht. Und ich finde, das tut der Figur Kirk auch gut, weil er ja irgendwie nicht Befehlsverweigerung oder Befehle in Frage stellt, weil er keine Hierarchie schätzt oder so, ne? Sondern er stellt sie in Frage aufgrund seines moralischen, ethischen Kompasses. Und das ist ziemlich gut durchgedrungen für mich und ist auch eine gute Vorbereitung für mich gewesen für den Kirk auf TOS, den wir kennen. Ja. Ich muss sagen, das muss man auch mal sagen. Ich finde, das ist gut gelungen, und man hatte eigentlich nur wenige Szenen dafür in dieser Episode, und das hat man stark geschrieben.
Das knüpft ja auch ein bisschen an das aus der Horror-Episode an, das ich ja damals auch ein bisschen versucht habe herauszuarbeiten. Es zeigt einen Kirk, der die Konsequenz auch seines Handelns fürchtet. Ja. Es zeigt ihn auch noch sehr unerfahren, was er ja auch ist an dieser Stelle. Und das war sehr nuanciert dargestellt. Er stellt sich dann im Verlauf der Episode, finde ich, auch mal an einer Stelle richtig dumm an. Das ist, als er auf der Brücke versucht, diesen Kommunikationschip in die Konsole zu tun, wo ich mir auch dachte, Mensch, also würdest du die Enterprise oder auch ein Starship Enterprise als Sternenflottenschiff besser kennen mit all seinen Möglichkeiten, wenn du schon im Kommando gewesen wärst, dann wüsstest du doch, dass du mit sowas zu Scotty in den Maschinenraum gehst und der macht das dann schon für dich. Aber er ist noch unerfahren, er betritt die Brücke, er versucht dann hier dieses Ding in die Konsole zu schieben und wird natürlich sofort erwischt. Da ist auch eine kleine Drehbuchschwäche dahinter, dass man dann später versucht, als La'an ihn abführt und er sie dann im Gang niederschießt, versucht man dann das später zu flicken, indem man ihn irgendwie sagen lässt, ja, ich habe da irgendeinen Sensor ausgeschaltet. Das war plump, das war schwach. Aber die Gesamtdarstellung von Kirk hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Ja. Es gibt ja auch noch ein ganz interessantes Gespräch mit La'an. Da sagt er so.
Lass mich noch kurz einen Satz machen, Daniel. Ich finde, dieses Thema, dass er, wie soll ich sagen, er rebelliert ja nicht gegen das System, gegen die Hierarchie, gegen die Sternenflotte, sondern er versucht, das System vor diesem Mann zu schützen, der das gerade mit dieser Art, wie wir es eben beschrieben haben, mit den Leuten umzugehen, sich so ein bisschen einzuschmeicheln, er versucht es ja genau davor zu schützen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu vielen anderen New Track-Episoden, wo jeder irgendwie macht, was er will, weil er es gerade für richtig findet. Ne? Am Ende. Das ist
nochmal
ganz, ganz deutlich herauszuarbeiten, finde ich.
Und ich denke auch, also habe ich zumindest wahrgenommen, Kirk realisiert, was der Admiral da tut. Der Admiral wird ja, je weiter die Episode fortschreitet, eben, ich fand es mit den Kamerawinkeln schon plump genug, aber du hast dann auch noch diese Begrüßungsszene, ja, ich kenne sie, sie kennen mich. Ne?
Sie kennen mich.
Es wird ja dann immer absurder mit seinen Komplimenten, die er auch verteilt. Er lobt ja dann La'an über den grünen Klee, als sie es dann schafft, diesen Torpedo an den Frachter zu schießen. Und also, wo man sofort merkt, Mensch, also der trägt so dermaßen dick auf. Und Stichwort La'an im Gespräch mit Kirk. Er sagt da sinngemäß ja sowas wie, also die Waffen selber empfinden und verursachen keinen Schmerz und die haben auch keine Angst und die wollen auch keine Rache. Aber wir als Menschen, wir haben das als Eigenschaft. Und nur weil wir irgendwie wollen, dass das jetzt die richtige Lösung ist, wird sie ja dadurch nicht richtig. Und das ist gute Star Trek. Da geht es dann plötzlich nicht mehr über Phaser und Tarnschiffe. Da sind wir jetzt wirklich mal im Bereich Science Fiction. Das, was das Genre immer ursprünglich definiert hat. Da geht es dann im weitesten Sinne darum, dass ja eine Technologie unsere eigenen moralischen Fehler nicht ausbügelt oder beseitigt. Ja. Und ganz im Gegenteil, sie gibt ihnen noch viel mehr Reichweite.
Macht. Genau. Das ist so.
Stichwort auch Atombombe. Das ist ja eine Technologie, die mit einem einzigen Knopfdruck diese 5 Millionen Leben auslöschen kann. Technologie in diesem Fall macht ja den moralischen Fehler nicht weg. Sondern dieser eine Knopfdruck erhöht nur noch die Reichweite. Und eine Sternenflotte besitzt ja offenbar auch Waffen, die so hier, wo sie dann in Minuten Tausende töten kann. Starfleet jetzt mit Genozidwaffe an Bord. Das ist ja auch ein Learning, das wir haben. Und deswegen, und das ist das, was ich toll fand, dass man das jetzt endlich mal wieder in einer Star Trek-Episode zu sehen bekam. Deshalb muss der Mensch, der am Trigger der Waffe sitzt, besser sein als der Instinkt, der in ihm schlummert. Und das ist diese Science-Fiction-Idee, die ich gerne, also wirklich so eine ganze Episode lang gehabt hätte.
Ja, vor allem es ist so ein bisschen, wenn man das aufgreift, die Idee natürlich auch vom weiterentwickelten Menschen, ja, genau. Das wir ja auch immer in TNG so gern gesehen haben und auch oft gelobt haben in diesem Format. Und genau daran kann man das nämlich festmachen. Also gebe ich Menschen diese Massenvernichtungswaffe an die Hand, ein Raumschiff mit unvorstellbarer Macht? Ja. Oder kann ich das eigentlich nur dem Menschen in der Zukunft anvertrauen, der moralisch gewachsen ist, integer ist und mit dieser Riesenverantwortung umgehen kann? Weil ich glaube, auch auf unserer lieben Erde würdest du dort gewissen Machthabern, Gruppierungen, was ich auch immer, Waffen mit derartigen mörderischen Potenzial in die Hände drücken, könnten wir sicher sein, dass diese die auch benutzen würden.
Ja.
Aus ganz,
und das ist,
aus
ganz das ist etwas, was man könnten. Genau. Und das ist etwas, was man hier direkt mal festhalten muss. Ein Sternenflottenschiff hat Massenvernichtungswaffen an Bord im übertragenen Sinne. Jetzt hast du ja noch die Legitimation, also die auch Admiral Rieger da vorträgt. The middle ground is where most people die, sagt er also. Die Leute, die eben im Kompromiss sterben.
Ja.
Und das Gute an diesem Austausch ist, der klingt erstmal stark und der klingt erstmal auf den ersten Blick, oh, da war er schlagfertig überzeugend. Und warum ist das jetzt stark? Weil, wenn man drüber nachdenkt, er eben nicht recht hat, sondern weil in diesem einen Satz die gesamte Weltanschauung von Admiral Rieger steckt. Der Krieg hat ihm beigebracht, Ambivalenz als Schwäche wahrzunehmen.
Ja, sehr schön. Jo. Das ist, wenn man das so herausarbeitet und tatsächlich eine Episode, die ich zweimal geschaut habe, steckt da für Strange New Worlds relativ viel drin. Aber da kommen wir ja am Ende noch in der Bewertung dazu. Ich möchte mit dir, Daniel, jetzt darüber sprechen. Kirk ist sich ja jetzt bewusst, dass er etwas unternehmen muss, etwas unternehmen will. Du hast das eben schon angesprochen. Spätestens ab dem Zeitpunkt, als er diesen Kommunikationschip da auf der Brücke versucht hat abzuspielen, geht es ja so ein bisschen in die Richtung, wie kann ich das Ganze sabotieren? Ja. Und dann holt er auch seinen Bruder mit ins Boot und dann gibt es auch so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Kirk muss gefunden werden, dann faken sie irgendwie so ein bisschen DNA, Lebenszeichen, Sensoren, dass Sam Kirk für Jim gehalten wird. Ja, alles ganz nett. Braucht man jetzt auch nicht groß anzweifeln.
Da muss man schon noch mal rein. Moment, also nicht wegen dem Anzweifeln, sondern warum ist das denn schön? Das ist charmant, lustig. Nein, das ist total wie Captain Kirk. Ja, er ist an der Stelle nicht stärker als sein Gegner. Er ist unterlegen. Und er muss im Verlauf der Episode also seinen Widersacher dazu bringen, sich selbst zu entlarven. Und das ist schon immer etwas, was sehr, sehr stark mit der Figur Captain James T. Kirk verwurzelt war. Und genau deswegen funktioniert das Finale auch für mich, weil Kirk ihn halt nicht einfach irgendwie niederschlägt oder so, sondern er provoziert ihn. Er bringt ihn dazu zu sagen, worum es ihm wirklich geht. Und dann hat der Admiral diesen Wutanfall und schreit und ich bringe die Leute um, diese Schweine, die meine Familie da ermordet haben. Ja. Und dann wird das Ganze medizinisch und kommandotechnisch entschieden und nicht irgendwie mit einem Faustschlag. Gut, Laan schießt ihn nieder, aber natürlich nur ob der Gefahr das ganze Schiff explodiert. Weil Kirk hat ja noch vorher den großen Bluff ausgepackt und gesagt, ich habe da aber die Phaser-Codes verändert. Und wenn du jetzt schießt, mein Lieber, dann explodiert die Enterprise aber. Und Kirk gewinnt nicht mit der Faust und er gewinnt nicht mit dem Phaser. Ganz im Gegenteil zur lieben Uhura, die wir im B-Plot gleich noch besprechen. Ja. Genau der Gegenentwurf. Und das fand ich wieder richtig gut gemacht. Okay. Kirk gewinnt intellektuell und Uhura gelingt ihr das durch halt harten Körpereinsatz. Und er gewinnt hier, indem er Rieger einfach zwingt, seine Maske selbst runterzureißen. Ja.
Das ist so ein bisschen dieser Moment, ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, mit Tom Cruise und Jack Nicholson. Ich glaube, Eine Frage der Ehre heißt der. Das ist so ein Militär-Ding aus den 90ern. Und da im Gerichtssaal provoziert Tom Cruise Jack Nicholson auch, ich weiß nicht, wie die Rollen heißen in dem Film, genau so, dass er irgendwann damit rausrückt, was denn die Wahrheit ist. Er provoziert ihn so lange, bis er es rausschreit. Ja, es war so und so. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ich muss da ein, zwei Dinge vielleicht ergänzen und ein Stück weit auch kritisieren. Und zwar, du hast gesagt, er schlägt ihn so ein bisschen also intellektuell. Ja, er versucht, ihn da zu bringen, sich zu offenbaren. Das klappt natürlich. Ich muss nur sagen, dass das diese Geschichte, ich vergifte den Kaffee mit einer Droge und der Admiral rastet vollkommen aus, verstärkt eigentlich seine Emotionen, die er eh schon hatte. Ich weiß nicht, wie das zu interpretieren ist. Ich fand es ganz schön gefährlich, muss ich sagen, weil am Ende des Tages blufft Kirk ja nur. Ja. Das heißt, er kann ja gar nicht davon ausgehen, dass sein Bluff funktioniert. Und im Zweifelsfall ist die Droge, die er dem Admiral verabreicht hat, ja, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, aber er kann ja gar nicht sicher sein, ob die Crew ihm nicht trotzdem folgt. Deswegen finde ich das so eine Geschichte, die, ja, also das ist schon ein sehr hohes Risiko, geht Kirk da ein. Und ich finde, das nimmt auch so ein bisschen etwas von der Motivation des Admirals raus. Weil jetzt wissen wir gar nicht, wie hätte er denn tatsächlich reagiert, wenn er diese Droge nicht verabreicht bekommen hätte. Und das ist so ein bisschen dieses Thema, was du eben auch aufgemacht hast. Ja, Mensch, kann das nicht einfach ein normaler Admiral sein, der einfach irgendwie nach Vorschrift handelt, so ein richtiger Bürokrat und sich daran alle so ein bisschen dann aufreiben? Und hätte es hier wirklich diese Droge gebraucht, um ihn noch exzentrischer zu machen? Ich finde, das nimmt so ein bisschen auch was von der eigentlichen Motivation des Admirals weg, weil wir nicht wissen, was ohne diese Droge passiert wäre. Und wie gesagt, ich finde, dass das Thema, ja, er konnte eigentlich gar nicht wissen, dass das so aufgeht, schon sehr stark konstruiert war, ne, am Ende des Tages.
Ich möchte das mal von der anderen Seite beleuchten. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, Kirk ist noch unerfahren, Kirk ist noch jung, Kirk ist noch kein Captain. Kirk ist aber jemand, der wie auch der spätere Kirk das Risiko liebt. Mhm. Insofern gehe ich da zumindest mit. Und jetzt kann man das mit dem Kaffee, glaube ich, von zwei Perspektiven nehmen. So wie du eben sagst, auch verstärkend zu meiner Argumentation vorher. Es wäre stärker gewesen, der Admiral wäre halt einfach rational gewesen. Jetzt, wenn wir aber sagen, gut, er ist es einfach nicht, das Drehbuch will ihn so haben, macht das mit dem Kaffee das jetzt eigentlich wieder spannender. Weil wir als Zuschauer wissen es ja nicht. Und hier muss Kirk ja, also Orders of Magnitude, also auch für sich selbst entscheiden, gehe ich dieses Risiko ein? Ich weiß nicht, wohin das führt. Ich muss mich aber, und das rechne ich ihm da sehr hoch an, er bewegt sich ja so mehr oder weniger bis zum bitteren Ende im Rahmen des Systems. Er konsultiert erst mit Dr. Mbenga und er sagt ihm, ja, ich kann dir jetzt also aufgrund medizinischer Vorschriften, Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, ich kann dir jetzt nicht so genau sagen, was mit dem Kerl ist, aber Vorsicht, er kriegt da eine sehr eindeutige Antwort. Der Doktor sagt ihm aber auch gleichzeitig, du, ich habe momentan keine Handhabe gegen ihn. Es muss da irgendwas vorfallen. Und das ist ja auch ein Throwback zu einer anderen TOS-Episode. Zu der kommen wir ganz am Ende des Reviews. Und deswegen fand ich das gar nicht so unpassend an der Stelle. Man hat die Entscheidung getroffen, der Admiral ist halt einfach so ein exzentrischer Admiral. Dass Kirk dann diese Konsequenz zieht, Courtesy, tut er immer in den Kaffee, war für ihn an der Stelle, glaube ich, die einzig mögliche Handlungsweise.
Ja, okay, da sind wir ein Stück weit einfach voneinander entfernt, wie wir das Ganze interpretieren. Ich finde, das hätte es nicht gebraucht, diesen Drogentrick. Du bist da anderer Meinung, vollkommen in Ordnung, wird sich ja auch in den Wertungen hinterher widerspiegeln, ein Stück weit. Lass uns doch bitte noch einmal, du hast eben schon den B-Plot angesprochen, da möchte ich noch nicht hin. Lass uns doch bitte noch einmal über Captain Kirk, George Kirk Mbenga, über dieses Konstrukt sprechen.
Sehr gerne. Ja,
weil auf der, ich glaube, USS Constitution war es, auf der Riga gedient hat. Und da war natürlich auch zufälligerweise Dr. Mbenga. Und da muss ich sagen, diese Geschichte, ja, ich habe hier die vier klingonischen D7 im Alleingang besiegt. Stellt sie ja dann im Verlauf heraus, Kirk hat ja ein bisschen recherchiert, auch Sam Kirk sagt, Moment, Angst, unser Vater, das klingt irgendwie nicht nach unserem Vater. Das hat mir ganz gut gefallen. Und natürlich diese Auflösung, dass George Kirk der eigentliche Held in dem Szenario gewesen ist. Da muss ich allerdings sagen, mein lieber Daniel, das ist wieder so diese grundsätzliche Unglaubwürdigkeit von Star Trek, die dieses riesige Universum immer so auf drei Leute irgendwie runterskaliert. Weil wie glaubwürdig ist das denn jetzt bei der Durchlässigkeit von Informationen in dieser hochdigitalisierten Welt von Star Trek, dass ein Raumschiff mit 500 Leuten an Bord nicht gemerkt hat, ja Mensch, unser Admiral war das ja gar nicht und wir halten jetzt alle mal die Schnauze, weil ja sonst die Moral in irgendeiner Form in den Keller gehen könnte. Warum?
Ja, und das Faxgerät war kaputt. Das Faxgerät war kaputt.
Also da muss ich sagen, das sind dann so Schlampereien. Da macht definitiv. Man sich da einfach wenig Gedanken. Man will das einfach so erzählen, ne? Und dann erzähle ich das. Da hätte es sicherlich auch Kniffe gegeben, das besser erzählen zu können. Und vielleicht noch eine Sache, bevor du darfst, Daniel. Diese Geschichte Mbenga, der ja auch seine Meinung zum Admiral hat, eine ganz starke Szene, wo sie da in der Krankenstation sind, wo er irgendwie so übersetzt sagt, ja, die einen sagen, ja, man wollte ihn befördern, die anderen sagen,
weg vom Kommandostuhl,
aus dem Stuhl raus haben, weil er hier ein bisschen an der Waffel hat. Da frage ich mich halt auch, was ist das für eine Organisation? Aber worauf ich hinaus will, das Thema Mbenga, ich hätte es stark gefunden, wenn diese Figur, wir sind eben bei dem Kaffee gelandet, wenn wenigstens ein Mbenga wirklich diesen Trick angewandt hatte, weil dieser Figur hätte es mal gut getan, auch irgendwie sowas moralisch Schwieriges in die andere Richtung zu tun, weil wir ihn bisher ja immer nur kennen als Schlechter von Jagal und ich habe im Alleingang den und den besiegt und das habe ich gemacht und jenes und da hätte es wirklich gut getan, wenn man das einfach so hätte stehen lassen und Mbenga das hätte so ein bisschen zugeschrieben. Das hätte ich für die Figur ganz gut gefunden, muss ich tatsächlich sagen.
Ach, ich bin mir, also ich weiß es nicht. Ich hab ja keine große Meinung von Dr. Mbenga, weil ich ihn als Figur aufgrund dieser Historie mit dem Schlechter von Jagal und er hat ja auch in der vorletzten Episode wieder irgendeine Erzählung den Leuten den Hals durchgeschnitten. Schon grundsätzlich als Arzt nichts anfangen kann. Ich finde es regelrecht widerwärtig. Er ist ein Mörder. Jetzt hast du einen Arzt, der einen Patienten gezielt mit Medikamenten vergiftet und diesen dadurch verursachten Zustand dann anschließend zur Amtsenthebung benutzen will. Das ist ja das, was er dann zusammenkonstruiert. Der Mann hat ein fundamentales berufliches Problem. Ich hätte es nur dann gut gefunden, wenn man an der Stelle sozusagen Mbenga dann auch so gezeichnet hätte, dass er sozusagen endgültig die Kontrolle über sein Arztsein verloren hat, weil er das auch noch macht. Mhm. Wenn er das getan hätte, dann hätte er auch gleichzeitig die medizinische Kontrollinstanz der Sternenflotte korrumpiert. Das wäre ja die Konsequenz daraus gewesen. Hätte er als Arzt das getan, hätte das viel schwerer gewogen, wie hätte das ein Kirk mit niedrigem Dienstgrad gemacht. Ich hätte mir für die Figur Dr. Mbenga da auch sehr viel mehr Konsequenz gewünscht, logischerweise. Die wird nicht kommen, weil wir haben ihn ja in TOS auch wieder mit an Bord als Amtsarzt. ich bin mir daher sehr unschlüssig, was ich da jetzt gern gesehen hätte. Mhm. Ich finde, die Alternative, die du skizzierst hast, würde ich nur dann begrüßen, wenn man sich damit dann auch moralisch mit Mbenga so vereinbart hätte. Ganz im Gegenteil, wie du das gerade skizziert hast, als positives Extrem. Mhm. Ich hätte das auch wieder gerne als negatives Extrem ausgelegt gesehen.
Okay, jetzt haben wir ja nur die Situation, der
Schlechter von Jigal. Er ist der die Kehlen durchschneidet und er ist auch der den Admiral vergiftet. Das wäre konsequent gewesen.
Ja, jetzt haben wir die Situation auch im Gespräch mit Chapel, die ja dann sagt, hier, du übernimmst jetzt die Verantwortung für etwas, was du nicht getan hast. Das ist also dein Weg raus hier.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, ob das nochmal aufgegriffen wird. Gerade die beiden haben ja seit der sechsten Episode müssten sie eigentlich eine noch stärkere Verbindung haben. Schade, dass man solche Dinge in dieser Serie einfach nicht auserzählt und dafür lustige Genre-Episoden macht, weil anhand dieser Episode, und du siehst es daran, wie lange wir schon darüber diskutieren, ist mir persönlich aufgefallen, ja Mensch, ey, mach doch 10 von solchen Episoden, die hat auch Schwächen, ne? Aber darüber kann man sprechen und da hat man das Gefühl, ja, da passiert was Substanzielles, ne?
Da kann
man
ein bisschen Fleisch dahinter, ja?
Genau, da kann man Charaktere weiterentwickeln mit all den guten und schlechten Eigenschaften, die sie haben, und das finde ich am Ende so ein bisschen schade, aber nochmal vielleicht an dich die Frage, Dan, ich habe das ja mit George Kirk jetzt ausgeführt, siehst du das denn ähnlich, dass das so hanebüchend ist, also dieses Thema, ja nee, also der war da gar nicht am Ruder, der Admiral, das war der Roche, der das gemacht hat alles.
José Kirk, meinst du?
Ja, genau.
Wir gehen ja in dieser Episode in vielerlei Hinsicht von einem Extrem zum anderen. 5 Millionen Tote, du hast es vorhin schon angesprochen. Dann müssen es auch 4 D-Kreuzer gewesen sein, weil alles andere wäre ja schäbig. Natürlich wäre bei so etwas weniger immer mehr, weil eine Figur, je mehr von diesem Ruhm und diesem Over the Top sie sich einheimst, desto unglaubwürdiger wird sie ja dann auf 7 Staffeln, sagen wir mal so. Ja. Wenn man das dann mal alles zusammenzählt, was Michael Burnham gemacht hat, die kann man ja als Mensch gar nicht ernst nehmen. Das ist ja Quatsch. Und ja, dass man jetzt im Nachgang da George Kirk, der ja in der Erzählung in dieser Hinsicht zumindest keine weitere Rolle mehr spielt, dann auch noch die Klingonen hat besiegen lassen, ja, sei es drum. Hat mich jetzt tatsächlich nicht so sehr gestört. Was mich schon ein bisschen gestört hat ganz am Anfang, ist der B-Plot. Weil am Anfang, da wirkt die Geschichte mit Pike, Una, Uhura und sie, glaube ich, heißt Asha oder so ähnlich. Diese vulkanische Azubine, die ausschaut wie T'Pol. Ja. So. Da wirkt das T'Pol tatsächlich so. Der gute Haarschnitt ist der gleiche. Es ist ja inzwischen überall weniger. Das weißt du doch. Also, da hat für mich das so ein bisschen so als Drehbuchkonstrukt und unnötige Beschäftigungstherapie, also raus mit denen weg, ja. Dann hast du diesen sehr konventionellen Hinterhalt. Ja, ich fand ja auch die Überwältigung des Teams da brutal schwach inszeniert. Man stand halt wieder vor dieser AR-Wall, hatte auch vermutlich nicht die Kamerawinkel zur Verfügung, die man da normalerweise bräuchte. Dann hast du die Andorianer als generische Schmuggler, okay. Aber thematisch braucht die Episode natürlich diesen Plot, weil sie müssen weg. Und gegen Ende wurde es dann aber plötzlich interessant, auch ein B-Plot, weil Uhura bekommt ja tatsächlich letztendlich genau die gleiche Prüfung wie Kirk.
Ja, genau.
folge ich einem Befehl, dessen Ergebnis ich nicht akzeptieren kann? Das ist die Frage, die sie sich stellt. Pike willigt natürlich auch so ein bisschen ein. Er sagt ja, erinnere dich an deine Ausbildung und so.
Sagt aber so einen kurzen Blickkontakt gibt es da in der Episode.
Ja, genau. Ja, ja. Aber natürlich nach außen hin sagt er natürlich ganz klar, hilft diesen Schmugglern nicht. Und Uhura sagt ja, also hier in dieser Hölle, kannst du mich mal mit deinem Befehl, hier, es geht um meine Ascha, um meine Azubine, die muss die Abschlussprüfung bestehen. Und natürlich ist auch das wieder konstruiert, das ist kein Zufall. Auf der anderen Seite, du hast jetzt Kirk, der einen Befehl bricht, um halt irgendwie 5000 Menschen zu retten, und Una missfolgt dann den Befehl von Kirk, um einen einzigen Menschen zu retten.
Uhura,
genau,
Uhura.
Uhura, Entschuldigung. Genau deshalb hast du diesen B-Plot. Insofern fand ich das ganz gut gemacht, weil es ganz unterschiedliche Herangehensweisen an die gleiche Thematik ist. Sie ist tough, sie ist das Power Girl, sie hat Karate, sie hat den Ultraschalltrick dabei. Das zeichnet jetzt zum ersten Mal Uhura in eine gewisse Charakterrichtung. Ich weiß nicht, ob ich mich damit identifizieren kann, weil sie ist ja in TOS eher zurückhaltend. Wie ging es denn dir damit, dass Uhura jetzt also das entscheidungsfreudige Powergirl wird?
Ja gut, also nochmal zum B-Plot. Da war ich auch ein bisschen irritiert am Anfang. Ich dachte, okay, die schreiben sie jetzt raus und dann war es das. Also diese eine Szene auf dem Planeten, und dann kommt man da später wieder drauf zurück, beamt sie an Bord, und nach den Geschehnissen auf der Enterprise sind sie halt wieder da. Ich hätte nicht damit erwartet, dass der B-Plot tatsächlich nochmal tatsächlich ein eigener Handlungsstrang ist. Das ist etwas, was ich an der Episode auch ein bisschen bemängele. Sie ist sehr vollgepackt mit ganz vielen Dingen. Jetzt muss man aber auch sagen, bei diesem ganzen Uhura-Ding, du hast mich gefragt, wie finde ich das denn? Vielleicht kann man das so ein bisschen zusammenfassen. Kirk, der verweigert ja irgendeine Handlung gegenüber dem Admiral, und Uhura erzwingt eine Handlung mit dem, was sie offensichtlich tut. Jetzt ist das für den Zuschauer am Anfang vielleicht nicht so ganz klar. Es ist ja mit Einwilligung des Captains. Sie hat ja jetzt keinen Befehl in dem Sinne verweigert wie Kirk. Aber trotzdem ist das schon so ein bisschen, du hast es auch gesagt, so ein bisschen das Spiegelbild dieser Handlungen, Enterprise B-Plot. Und das finde ich dann wieder ganz clever gemacht. Ja, mein Gott, ob das jetzt Uhura ist, wir haben uns eh davon verabschiedet, dass diese Figuren so sind oder so sein werden wie in TOS. Ich fand diesen B-Plot, am Anfang war ich sehr skeptisch, was soll das jetzt? Übrigens, hast du das Downgrade bei den Andorianern bemerkt?
Also ja, die bewegen sich alle nicht mehr.
Hatte Schranen, konnte diese Antennen Gott bewegen. Also,
Die Maske war so dermaßen schlecht von den Andorianern.
Ja.
Das war irre. Also, auch wie er dann tot am Boden liegt, hast du richtig diese Gummidinger gesehen.
Oh, also ich muss sagen, zu deiner Frage, ich hätte den B-Plot nicht gebraucht. Aber der B-Plot hat jetzt auch keine negativen Auswirkungen auf die Wertung der Episode für mich, weil ich das mit Uhura tatsächlich und auch, dass sie befördert wird aufgrund eines echten, wirklich Heldeneinsatzes, ist ja für mich als Zuschauer nachvollziehbar. Ja, Show, Don't Tell, da ist es endlich mal geschehen. Also es ist nicht irgendwie in einem Hinterzimmer und zu irgendeinem Beginn einer Episode, ach ja, Uhura für deine tolle Arbeit befördern wir dich jetzt, sondern es gibt eine konkrete Handlung, an der man das festmacht. Ja. Und da muss ich sagen, das ist in Ordnung, das ist handwerklich gut gewesen. Und deswegen hat der B-Plot für mich tatsächlich, ich war am Anfang skeptisch, einigermaßen gut funktioniert tatsächlich.
Ja, das hatte auch so ein bisschen was, 5 Punkte für Gryffindor in Anbetracht der heldenhaften Handlungen gegenüber den dunklen Künsten. So wirkte das für mich so ein bisschen. Ja. Und was die Episode da aber liegen lässt, man hätte eigentlich durchaus mal drüber diskutieren können, nach welchen Kriterien dann dieser Ungehorsam entweder heldenhaft ist und wann er dann zur Meuterei wird. Das ist noch so eine ganz interessante Überlegung, die wir auch im Nachgang dann natürlich jetzt im Zuge des Reviews führen. Da hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr Differenzierung gewünscht. Aber gut.
Was meinst du jetzt genau damit? Das habe ich nicht ganz verstanden. Was meinst du jetzt mit Meuterei in Bezug auf Uhura? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Naja, wenn man das nicht so konkret als Befehl von Pike gelassen hätte.
Aber es gab ja diesen Blickkontakt.
Und also das wäre jetzt das Spannende gewesen. Hätte man den Blickkontakt weggelassen, dann hätte man am Schluss diese Frage stellen können. War das jetzt heldenhaft oder war das jetzt Befehlsverweigerung?
Ich glaube tatsächlich, dass es dem Zuschauer so vermittelt werden soll. Pike hat sie daran erinnert, an ihre Ausbildung, an ihr Training, und das war für sie im Kopf,
Ja, natürlich, das war es definitiv. Und wie gesagt, wenn man diese Einwilligungen nicht gemacht hätte, dann hätte man am Schluss eben noch drüber diskutieren können.
Aber ja, hätte Fahrradkette, würde ich sagen.
Ja, ja, Bums aus, Nikolaus.
So sieht's aus. Bevor wir zur Wertung kommen, Daniel, ich habe ja in deiner Dispo gelesen, Track-Referenzen würdest du gerne noch besprechen.
Ist das richtig? Du hast ja vorhin schon dein Doomsday Device in die Hand genommen. Nee, Doomsday Machine heißt es. Mit Commodore Herrn Decker. Der ja auch irgendwie emotional da mal sehr stark angeschlagen war und
ja, das ist unbedingt nicht der Vergleich oder die Referenz, die ich hier sehe. Wir haben hier zum einen, die Älteren von euch werden sich daran erinnern, TOS, diese Order 24.
Ich wollte jetzt erst auf die Amtsenthebung anspielen, aber gut. Wenn du auf Order 24 gehen willst gleich, dann geh rein.
Ich gehe auf Order 24, denn das ist natürlich eine Referenz zu der Episode Krieg der Computer aus TOS. Und wir haben auch so ein bisschen den Admiral, ich komme auf den Namen gerade nicht. Admiral? Ist auch jemand, den Kirk sehr verehrt und der sich dann hinterher auch als sehr instabil herausstellt. Da ist es so, dass Kirk von seinen Leistungen, die waren Pflichtstoff an der Akademie, dies, das. Und am Ende zerbröckelt auch dieses Bild vom Admiral. Das hat mich ein Stück weit daran erinnert. Das ist die TOS-Episode, wen die Götter zerstören, aber ich komme auf den Namen gerade nicht. Aber du wolltest noch mal auf Commodore Decker und die Doomsday Machine zu sprechen kommen.
Ja, da ging es ja darum, wie kann man jemanden für dienstunfähig erklären? Und hat keinen medizinischen Beweis. Und das fand ich dann doch mit sehr viel Continuity ausgestattet. Mhm. Man bedient sich definitiv genau diesem einen Blaupause-Element. Man hat also eine moderne Variation davon geschaffen. Du hast diesen persönlichen Verlust, militärische Notwendigkeit, Kommandostruktur als Zwang drumherum. Und das ist ja auch so ein typisches Star Trek-Element, woraus entsteht Konflikt eigentlich nicht von innen heraus, sondern immer nur von außen. Immer nur von außen. Kirk ist jetzt unter Druck von der Kommandostruktur. Der Admiral ist unter Druck von seiner persönlichen Historie. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Ding. Und Stichwort General Order 24 fand ich auch super interessant, dass sich jetzt hier sozusagen der Kreis schließt, ja. Der junge Kirk ist schon sehr früh mit diesem Befehl 24 konfrontiert und einige Jahre später macht er das ja dann auch.
Genau, Garth von Izar war der Captain, den ich eben meinte, den Kirk so angehimmelt hat aus der besagten TOS-Episode. Ich habe das gerade nachgesehen. Es sind einige schöne Referenzen hier drin, viel Kontinuität. Du hast mich ja gefragt, ja Mensch, wie kann das denn alles sein hier mit George Kirk? Da musste ich dich natürlich über Kelvin-Timeline und
da musstest du mich nochmal aufklären, genau.
Ja, weil du natürlich gar nichts weißt. Und jetzt hier mit Track-Referenzen ankommst.
Na klar, weil wir haben ja auch noch the City on the Edge of Forever. Und da haben wir ja genau das drin. Da kriegt nämlich McCoy die Überdosis Quadracene. So.
Das haben wir also ein Kontinuitätsmonster, Daniel, das wir jetzt abschließend bewerten müssen. Und ich bitte dich jetzt nicht wieder alles zu wiederholen, was wir schon in unserer Kritik sehr ausführlich besprochen haben. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen für mich und dann kriegst du auch sofort meine Wertung.
Was soll denn jetzt hier dieses Gemaß regeln, mein Lieber? Ja, was soll denn jetzt hier dieses Gemaß regeln?
Du musst dich an die Dispo halten.
Ja? Die ich selbst geschrieben habe? Ja, gut.
Wenn du selbst geschrieben hast. So, also. Für mich ist
warte, ich blende dich mal kurz weg. Weg. Raus. So. Na gut, lass wieder rein.
Orders of Magnitude. Das ist eine Episode, ihr merkt das, über die wir leidenschaftlich diskutieren. Das ist erstmal ein sehr, sehr positives Zeichen. Die Episode hat im Konstrukt, im Drehbuch einige Schwächen, über die haben wir gesprochen. Auch Charaktermotivationen und das ein oder andere kann man durchaus kritisieren. Für mich war das trotzdem, du hast das eben schon so gesagt, ja, die vielleicht Star Trekigste Episode seit ganz langer Zeit, auch wenn ich an Staffel 3 zurückdenke, fällt mir da jetzt kein Äquivalent ein. Und von daher bin ich da erstmal sehr froh, dass man sowas auch mal wieder zu sehen bekommt. Und es zeigt mir auch, ey Mensch, wenn die Verantwortlichen wollen, können sie es doch irgendwie. Ja. Natürlich nicht ohne Schwächen, aber welche Episode ist ohne Schwäche? Wir haben auch in den alten Episoden früher gute Episoden gehabt, an denen man etwas kritisieren kann. Dennoch, für mich hat sich das richtig gut angefühlt. Top-Inszenierung, Top-Gastdarsteller, ganz tolle musikalische Untermalung. Die Schwächen haben wir alle eben sehr ausführlich diskutiert und ich war so ein bisschen am Schwanken. Ich würde dieser Episode tatsächlich 3,5 von 5 Punkten geben, aber mit dem Extra-Prädikat, es war für mich eine richtig gute, solide Star Trek-Episode. Davon wünsche ich mir einfach mehr.
Du vergibst also das Prädikat Star Trek. Ja, mhm. Und genau. sowas möchte ich eigentlich auch vergeben, ja. Die Folge hat so viele schöne gedankliche Ansätze. Es ist sicherlich jetzt keine 5 von 5 Episode, aber es ist eine Episode, die endlich mal wieder Science Fiction bringt. Es ist zwar ein Drehbuch, das seiner eigenen moralischen Komplexität nicht so hundertprozentig vertraut, aber es ist das, was wir beide, Jens, du und ich, sehen wollen. Wir haben auch wieder einen fantastischen Gastschauspieler seit langem mal wieder. Ich erinnere da an Brotgesicht aus Discovery. Hier ist Joe Morton, der den Admiral davor rettet, quasi zur Bad Admiral-Karikatur zu werden aufgrund seiner Darbietung. Und der stärkste Gedanke dieser Episode lautet für mich dann eben auch nicht 5.000 gegenüber 5 Millionen, sondern er lautet, je größer die Macht eines Einzelnen von uns, eines einzelnen Menschen, desto gefährlicher werden die persönlichen Ängste, Traumata und Gewissheiten. Und das ist eigentlich genau der Stoff, aus dem richtig großes Star Trek, richtig großes Science Fiction entstehen kann. Tja, und nur großes Star Trek würde uns ja nach 60 Minuten mit einer unangenehmen Frage entlassen, über die wir dann, und ich schaue auf die Uhr, 56 Minuten reden können. Ja, und das ist eine Qualität, die wir bei Strange New World schon lange nicht mehr gesehen haben. Und deswegen schließe ich mich deiner Wertung. Ich wollte eigentlich nur 3 Punkte geben, aber jetzt im Gespräch, ich gehe da noch einen halben Punkt nach oben. Und auch ich vergebe zum ersten Mal seit langem wieder das Prädikat, das ist tatsächlich eine Star Trek und Science Fiction Episode.
Mhm. Ja, top, fantastisch, mehr verlangen wir doch auch gar nicht, oder? Am Ende des Tages. Wir wollen gut unterhalten werden. Wir wollen ein bisschen darüber...
Rouladen genau. Mit
Rouladen? Rouladen mit Würstchen? Was redest du? Wir wollen am Ende des Tages ein bisschen gut unterhalten werden. Wir wollen ein bisschen was zum Nachdenken haben. Wir wollen so ein bisschen abschweifen können in so ein moralisches Dilemma. Und hier hat man tatsächlich auch es geschafft, eine gute Vorgeschichte von dem Kirk zu erzählen, den wir dann aus TOS kennen. Von daher, lasst uns gerne auch wissen, was ihr von dieser Episode haltet. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir nehmen uns natürlich wie immer vor, das alles zu lesen und auch zu beantworten. Und Daniel, ich glaube, wir sind inhaltlich mit deiner Dispo dann auch so weit durch, oder?
Ja, hast du denn jetzt eigentlich mittlerweile die Kanalmitgliedschaft bei Sci-Fi News im Kanal abgeschlossen?
Sci-Fi News. Da muss ich nochmal schauen. Aber wenn ich da eine Kanalmitgliedschaft abschließen würde, dann was gibt's denn da als höchsten Rang? Wo kann ich da einsteigen? Also
du kannst da bis zum Ghoul aufsteigen.
Das ja, ist, dann würde ist ich ja natürlich klar. Sofort den Ghoul abonnieren. Ganz klar.
Ja, okay. Also dann sind wir da.
Ja, wir haben jetzt
nichts dafür, oder? Wir haben jetzt Kanalmitgliedschaften. Da habt ihr keinerlei Benefits, nichts, aber wir kriegen Geld.
Also abschließen.
Ja, genau. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder im sci-fi-news.de Video-Review, wenn der rote Drache aus Schreck die Enterprise im Weltraum angreift.
Okay, ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, wenn der große Drache Pelia fickt. Aber das war mir ja...
Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das kommt, wie gesagt, erst nächste Woche.
Okay, und das will Beweis. Ich auch
nicht, das will ich auch nicht gesagt haben. So.
Gut, also checkt auch immer News auf sci-fi-news.de und dann sehen wir uns nächste Woche.
Machen Sie es so.